Willkommen bei Transportlogistik Hörbar, dem Podcast der Transportlogistik. Um die Vorfreude auf die Messe zu steigern, nehmen wir Sie mit hinter die Kulissen. Hier erhalten Sie spannende Einblicke und faszinierende Geschichten rund um die Leitmesse der globalen Logistik. Wir führen Gespräche mit Experten und reden nicht nur über die Messe, sondern auch darüber, was unsere Branche sonst so rund um das Mega-Event bewegt. Viel Spaß beim Zuhören!
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Transportlogistik-Podcasts. Wir haben heute Gerhard Grüning zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Gerhard. Danke, dass du heute da bist. Möchtest du dich mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen und vielleicht auch beschreiben, was sich hinter dem Namen TechVia Verlag versteckt?
Ja, Robert, hallo. Mache ich gerne. Also hinter dem Namen TechVia, man merkt schon, ein Kunstwort. Wir waren tatsächlich oder sind bei den meisten noch als Springer Fachmedien München bekannt, wurden vor 2 Jahren etwa ein Private Equity Unternehmen verkauft, haben uns dann einen neuen Namen gegeben, weil wir den Springer nicht mehr nutzen durften. Und wir haben uns gesagt, nachdem wir im Bereich Transport, Verkehr, Logistik und Fahrschulwesen unterwegs sind und natürlich auch irgendwo mitteilen wollten, dass wir ein technisch orientiertes und innovatives Unternehmen sind, haben wir uns den neuen Namen gegeben, die Tech. Und weil wir uns überwiegend auf der Straße bewegen, sowohl wir mit unseren Magazinen, der Verkehrsrundschau, dem Tracker, der Omnibus-Revue, die Via, die Straße, also das war für uns dann naheliegend. Und wie ich jetzt schon gesagt habe, der Bereich, in dem ich tätig bin, wir befassen uns mit Transport, Verkehr, Logistik, Magazine, die ich schon genannt habe, oder auch Schifffahrt und Technik, also verkehrsträgerübergreifende Logistik, Gefahrgut, all die Bereiche, wo wir unterwegs sind und versuchen, den Bereich im Prinzip vom Fahrer, LKW und Busfahrer bis zum Großlogistiker verkehrsträgerübergreifend abzudecken.
Du bist ja schon ein bisschen länger dabei, oder? Du hast es wirklich eine sehr lange Entwicklung miterlebt, sowohl beim Verlag und damit auch insgesamt in der Industrie. Wie ist da dein Lebenslauf quasi kurz zusammengefasst?
Ja, also der Nachteil vom Podcast ist, man sieht ja nicht, ich bin tatsächlich so alt, wie ich aussehe. Ich habe meine Ursprünge 92 bei der Verkehrsrundschau gehabt, beziehungsweise damals gab es noch eine Zeitung bei uns im Verlag, die hieß Nutzfahrzeug. Habe eigentlich von der Profession her Fahrzeugtechnik studiert, also bin Diplom-Ingenieur für Fahrzeugtechnik. Habe aber tatsächlich im Studium schon einen Schwerpunkt LKW, also Landfahrzeuge und dort speziell LKW gemacht und komme so aus einem Umfeld. Mein Vater hat mich da beeinflusst. Ich bin jemand, der quasi schon im zarten Alter von 4, 5, 6 Jahren am Autohof rumgesprungen ist zwischen den LKWs und gewaschen hat und abgeschmiert hat und natürlich in den Ferien dann als Schüler bei Papa mitgefahren nach Berlin, nach Hamburg, später dann weitere Strecken nach Italien. Hab quasi den Diesel in der Muttermilch aufgesogen und es war irgendwie zwangsläufig. Ich habe meine Diplomarbeit bei BMW gemacht, tolle Marke, aber war dann irgendwie nichts für mich. Bin dann eher durch einen Zufall zum Vogel Verlag gekommen, also das ist immer noch eine Marke von uns. Unsere Magazine erscheinen immer nur unter dem Label Verlag Heinrich Vogel. War dann Technikredakteur und war zwar zwischendrin auch mal weg, 14 Jahre, habe Kundenzeitungen gemacht, unter anderem für Schmitz Cargo Bull, die Cargo Bull News und andere. Also bin da auf eigenen Beinen gestanden und 2014 hat mich dann mein ehemaliger Arbeitgeber wieder zurückgeholt, beginnend als Chefredakteur des Tracker und dann habe ich so sukzessive, zum Tracker kam die Verkehrsrundschau, zur Verkehrsrundschau die Omnibus-Revue und mittlerweile mache ich den kompletten Bereich Trade Magazines, wie es bei uns heißt, im Vogel Verlag in der TechVia.
Oh ja, spannend. Jetzt auch ja dann schon wieder über zehn Jahre in der neuen Rolle. Jetzt reden wir über die Messe, die hier im Juni in wenigen Tagen, Wochen quasi ansteht. Was verbindet dich mit der Transportlogistik? Wo siehst du da deine Connection zu uns?
Das ist mittlerweile, ohne dir jetzt, wie sagt man Bayern, ohne dir Honig ums Maul schmieren zu wollen, ist die Transportlogistik für uns, redet speziell von der Verkehrsrundschau, die wichtigste Messe. Also die hat für uns einen nur deutlich höheren Stellenwert als die IAA-Nutzfahrzeuge, wo es halt um Technik und so geht. Aber Thema gut, wir müssten da nicht hingehen, weil wir sind selbst so tief mit der Redaktion in dem Thema drin, dass uns da kaum was Neues geboten wird. Aber die Transportlogistik, ja, da treffen wir die wichtigen Leute, da führen wir die wichtigen Gespräche, da kriegen wir Input für redaktionelle Ideen, für Themen, die wir aufgreifen müssen. Also das ist für uns das tiefe Eintauchen in unsere Transport- und Logistikbranche einfach.
Ja, vielen Dank für die Blumen und die Rückmeldung zur Messe. Das gebe ich natürlich gerne ins Team weiter. Das ist, Messe machen ist immer Teamleistung. Das geht nicht anders. Aber freut uns natürlich, dass das für euch so eine wichtige Plattform ist. Und umgekehrt darf ich zurückgeben, ihr seid für uns ja sehr wichtige Partner im Bezug auf das Konferenzprogramm auch, da wo ihr Sichtbarkeit bekommt mit den unterschiedlichen Titeln. Immer wahnsinnig spannende Sessions, die sehr gut besucht werden, macht seit vielen Jahren. Das ist auch eine tolle Zusammenarbeit. Insofern der Dank an der Stelle zurück. Aber wenn wir jetzt an die TL denken, was ist für dich so eine besonders schöne Erinnerung, die dir spontan einfällt, wenn du an die Messe denkst?
Du hast es tatsächlich angesprochen. Einen Satz erlaub mir noch, weil du gerade gesagt hast, Messe machen ist Teamleistung. Ich glaube, Zeitung machen ist nicht weniger Teamleistung. Bin dann oft der Kopf, der irgendwie vorne steht. Aber ohne mein tolles Team wird es auch nicht funktionieren. Und wenn du mich nach einem Erlebnis zur Messe fragst, du hast es gerade angesprochen, das Konferenzprogramm, wo wir uns ja vorher immer Gedanken machen, was machst du eigentlich? Da bin ich auch immer derjenige, der sagt, ja, wir belegen ja meistens 4, 5 solcher Slots und da will ich auch immer einen selbst machen. Ich habe ja so ein Steckenpferd-Thema. Das ist Dekarbonisierung im Transport, also Antriebstechniken und dergleichen, was ich jetzt schon relativ lange mache. Und das ist für mich auch immer ein Stück weit ein Highlight. Der ist nämlich eigentlich immer sehr gut besucht. Man lernt viele interessante Menschen kennen. Es gibt dort immer tolle Diskussionen auch. Also ich versuche, wenn ich sowas moderiere, dann auch immer das Publikum natürlich oder das Auditorium mit einzubeziehen. Da habe ich schon viele tolle Kontakte geknüpft, viel tollen Input bekommen, gute Rückmeldung, Gott sei Dank auch viel Bestätigung für das, was wir tun, dass die Leute sagen, ja, Herr Grünig, das, was Sie erzählt haben, das ist ja meine Erfahrung. Manchmal kommt natürlich auch was, wo jemand sagt, sehe ich ganz anders, ist aber auch nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil, kann man lernen. Also tatsächlich sind diese Sessions für mich immer, das ist immer mein Highlight.
Für uns auch. Es ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Messe einfach. Das ist ein Grund für viele, glaube ich, nach München zu kommen. Auch neben den Unternehmen natürlich, die man treffen möchte, ist es Know-how zu bekommen und mit neuem Wissen nach Hause fahren, was man dann vielleicht auch sehr praxisorientiert am nächsten Tag schon im Unternehmen anwenden kann. Heute wollen wir aber über ein anderes Thema reden. Grundsätzlich geht es ja in unserem Podcast darum, Themen zu diskutieren, die rund um die Messe stattfinden, beziehungsweise die vielleicht für die Messe relevant sind oder für unsere Branche. Und als wir über das Thema Nachwuchs in der Logistikbranche nachgedacht haben, dann fallen uns natürlich einerseits der Karriereweg des Studiums ein, aber andersrum auch Ausbildung. Wenn ich an Ausbildung in der Logistik denke, die duale Ausbildung, dann kommt mir einfach sehr schnell die Verkehrsrundschau in den Sinn, weil ihr da ja auch sehr viel macht und präsent seid und die Jugendlichen fördert. Vielleicht kannst du ganz kurz beschreiben, was ihr da in dem Segment anbietet.
Also wir machen, wie du gesagt hast, Nachwuchswettbewerbe, momentan vor allem Best Azubi. Da geht es also um rein, wie der Name schon sagt, Speditionskaufleute, die den Beruf als Lehrberuf erlernen. Was momentan leider ein bisschen auf Eis liegt, wir haben früher Logistik Masters gemacht. Also auch da sagt der Name ja schon, was dahinter steckt, wo wir uns dann speziell um Master- und Bachelor-Studiengänge gekümmert haben, also alles Logistikstudiengänge. Läuft meistens so, natürlich mit ein bisschen einem anderen Niveau, gibt Fragebogenrunden, wo man sich qualifizieren muss, 4 Runden und meistens sind dann, also beteiligen sich immer so roundabout 1000 Azubis an diesen Wettbewerben. Teilweise haben wir dann auch Stechen, weil die Leute wirklich sehr engagiert sind, sich sehr gut vorbereiten. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, wenn es dann um Ausbildungsleiter geht, von denen sehr motiviert werden. Dann gibt es noch Stechrunden. Ja, und am Schluss gibt es dann auf der Verkehrsrundschau-Gala, am jährlichen Event, den wir machen, Preisverleihung, wo die Azubis dann, je nachdem wie gut sie sind, 2.000, 3.000 oder 5.000 Euro Preisgeld mitnehmen, dann noch Praktikum im BMDV machen können. Also ja, da geht schon was und unser Anspruch ist einfach, die Logistik da ein bisschen rauszustellen. Und ich muss sagen, wir haben da immer sehr, sehr tolle und engagierte Leute, die dann am Ende auch diese Preise gewinnen.
Ja, ich war schon häufiger Gast bei der Gala. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Es war immer sehr spektakulär mit den Auszubildenden am Ende, wie das ausgegangen ist. Teilweise ja mit dem letzten Pitch vor Ort, wer dann am Ende die Trophäe mit nach Hause nimmt, sehr cool gemacht. Wenn wir jetzt an die duale Ausbildung eben denken und du hast den Blick von draußen ja auch drauf auf viele Unternehmen, was würdest du aus deiner Perspektive sagen, ist denn so einzigartig an der dualen Ausbildung in der Logistik im Vergleich zu anderen Branchen?
Ja, also die duale Ausbildung ansonsten ist tatsächlich, ja, es gibt es ja in vielen Branchen, ist jetzt nicht so einzigartig, aber was einzigartig ist und was wir auch transportieren müssen, ist, wie toll und breit gefächert die Logistik ist. Also wir haben, je nachdem, wo man die duale Ausbildung macht, wir haben sehr viele Verkehrsträger. Das geht ja vom Lastenfahrrad über, ja, Transporter, LKW, Schiene, Flugzeug, Binnenschiff, Seeschiff, also wahnsinnig breit da schon mal das Anwendungsspektrum. Und dann, wenn wir nur an die Ladegüter denken, das geht von dem Paket bis zu mehrere hundert Tonnen schweren Trafo. Also da kann man sich ja schon vorstellen, was in der Logistik eigentlich los ist. Wir müssen das nur mehr transportieren, wie facettenreich unsere Branche ist und welche Möglichkeiten man in dieser Branche hat.
Welche Aufgabe siehst du da liegt bei den Berufsschulen oder vielleicht auch tatsächlich Hochschulen und letztendlich auch bei den Betrieben, um das bekannter zu machen? Was würdest du denen als Ratschlag mit an die Hand geben?
Also bei den Hochschulen, denen glaube ich, braucht man keinen Ratschlag geben. Ich bin sicher, unser Hochschulwesen in Deutschland, was die Logistik betrifft, ist wirklich gut. Nur um einmal ein Beispiel zu nennen, wir haben ja einen großen Verband, den BGL, und der Chef des BGLs ist ja selber Professor, Dozent an einer Logistikhochschule. Also da sind wir sicher gut aufgestellt. Oder dann gibt es auch Dinge wie, was viele Leute kennen, die Kühne Hochschule in Hamburg. Also ich glaube, im universitären Bereich sind wir gut aufgestellt. Im Berufsschulbereich, da gibt es vielleicht ein kleines Defizit. Also ganz aktuell, bevor ich jetzt Schläge von Berufsschullehrern bekomme, die zuhören, kam gerade gestern eine IFO-Umfrage, die Randstadt gemacht hat, also Personaldienstleister, dass sich viele Unternehmen modernere Berufsschulen wünschen, also von der Ausstattung auch, und dass sie sich auch modernere Lehrpläne wünschen. Ich denke, wir kommen nachher noch drauf. Themen Digitalisierung und KI, wo die Logistik per se meines Erachtens schon sehr weit ist, was sich aber noch nicht bis in die Berufsschulen weitergetragen hat. Da will ich jetzt den Berufsschulen per se keinen Vorwurf machen. Ich glaube, das sind auch immer Budgetgründe. Aber da müssten wir mehr tun. Und bei den Ausbildungsunternehmen, da, ja, wir müssen generell mehr drüber reden, wie toll unsere Branche ist. Das machen wir alle, also all die Transportdienstleister, das machen wir alle viel zu wenig.
Welche spezifischen Vorteile bietet denn die Ausbildung für Unternehmen am Ende, dass die das mehr nach außen tragen sollten, auf die Logistik bezogen?
Du hast natürlich, also wenn du einen Absolventen einer dualen Ausbildung hast, dann hast du wirklich eine tolle Fachkraft. Also wenn alles gut läuft, wenn der seine Ausbildung beendet hat, wenn der seinen Bachelorabschluss hat, dann hast du jemand, der fachlich sehr gut ist, der sehr viel Theoriewissen mitbringt, was ja auch wichtig ist, wenn es um Kennzahlen und dergleichen geht. Du hast aber auch jemand, der die praktischen Prozesse kennt, idealerweise. Also du hast einen tollen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die ganz breites Spektrum hat und die man auch noch in viele Bereiche weiterentwickeln kann. Also ich kann sowas eigentlich nur empfehlen, weil man eben ein sehr breites Wissen erwirbt im Rahmen dieser dualen Ausbildung. Und wir haben ja auch das Problem, wir bilden ja auch Leute aus, jetzt nicht in der Logistik. Aber du musst den Leuten ja die Möglichkeit geben, dass sie sich selbst verwirklichen können. Es muss ja, uns geht's ja auch so, uns macht unser Job Spaß, deswegen machen wir ihn gerne und ich denke, wir machen ihn auch gut. Und bei den Leuten ist es genauso. du musst erkennen im Rahmen der Ausbildung, was hat der für Schwerpunkte oder sie für Interessen und dann kann man es entsprechend auch noch formen und weiterbilden. Und gerade dieses breite Grundwissen der dualen Ausbildung gibt aus meiner Sicht den Leuten die Möglichkeit zu erkennen, oh, das macht mir Spaß, das will ich auf keinen Fall, da ist irgendwas, was mich sehr interessiert. Und dann muss man eben die Leute in diese Richtung bringen und dann kriegt man ganz tolle und motivierte Mitarbeiter. Eigentlich ganz einfach.
Das stimmt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen und Tickets zur Messe finden Sie auf transportlogistik.de. Bei der Best-Azubi-Verleihung hatten wir ja auch schon mal die Situation tatsächlich, dass drei weibliche Auszubildende zum Schluss im Finale standen. Wie verteilt sich das ungefähr bei denen, die mitmachen, zwischen Frauen und Männern? Wie ist da das Verhältnis?
Ich würde mal sagen, da sind die Frauen leider in der Unterzahl, es sind 10-15% Frauen. Jetzt könnte man natürlich mutmaßen, dass die Mädels besser sind, weil sie im Verhältnis zu der Zahl der Teilnehmenden relativ oft unter den Top 3 sind. Aber das vertiefe ich jetzt nicht, weil...
Könnte was dran sein.
Ja, es ist wie in der Schule, da waren die Mädels auch immer besser als wir Jungs.
Du hattest angesprochen, möglicherweise so ein Bereich, wo noch mehr getan werden könnte, ist rund um die Digitalisierung und auch das Thema KI in der Ausbildung an den Berufsschulen. Wie weit beeinflusst Digitalisierung heute schon die Ausbildungsinhalte in der Logistikbranche?
Ich sag mal so, sie sollte die Ausbildungsinhalte massiv beeinflussen, denn man glaubt es ja kaum. Ich glaube, unsere Branche ist durchaus schon sehr digital. Das geht an bei elektronischen Frachtbriefen, die wir mittlerweile haben. Und es gibt ganz, ganz viele Anwendungen, Fahrzeugdispositionen, Geschichten, wie man Ladepläne von Schiffen macht, Schiff selbst oder wie der Kran funktioniert etc. Also da gibt's unwahrscheinlich viele Anwendungen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, dass das spiegelt sich in dieser Breite gerade bei den Berufsschulen noch nicht ab. Wenn man dann an ein duales Studium denkt, an den Hochschulen durchaus, je nach Hochschule mit einem sehr hohen Praxisbezug. Und wenn es um den Einsatz von KI geht, da sind wir ja noch das steckt ja nur ein bisschen in den Kinderschuhen. Das sind gigantische Möglichkeiten in der Vorausschau. Ich bin da immer ganz fasziniert, was da in Zukunft alles gehen soll. Ich glaube einfach, wir müssen uns frühzeitig dieses Themas annehmen, müssen die Berufsschulen entsprechend ausstatten, sowohl vom Equipment als auch von den Lehrern, die sich entsprechend auch vorbereiten müssen und das Wissen aneignen müssen. Da gibt's noch Defizite. Ich stelle fest, dass die Skepsis bei uns immer noch groß ist. Da sind uns andere Länder voraus. Also Paradebeispiel China und Amerika. Mag man jetzt davon halten, was man will. Da ist es wirklich, da wird erst geschossen und dann gefragt. Das ist vielleicht auch nicht immer die Strategie. Es liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Aber während die einfach tun und dann vielleicht einmal regeln, machen wir uns Gedanken über alles Mögliche, was nicht funktionieren könnte und haben Bedenken und sind Skeptiker vor dem Herrn. Das müssen wir ein bisschen ablegen. Wir müssen die Chancen der Digitalisierung und auch der künstlichen Intelligenz sehen und deutlich mehr in diese Richtung gehen.
Wenn man also schafft, die Furcht abzubauen, KI und Digitalisierung wirklich in ihrem vollen Umfang zu nutzen, welche Kompetenzen siehst du, müssten eigentlich integriert werden in die Ausbildung im Umgang mit KI für die jungen Menschen?
Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, die Skepsis abzubauen und eine Neugierde zu schaffen. Tatsächlich konnte das aus unserem eigenen Bereich sogar noch besser beurteilen, wie wenn ich jetzt in die Logistik reingehe. Für uns stellt sich ja immer die Frage, lassen wir Texte mit KI bearbeiten? Machen wir uns Bilder mit KI? Das kann man sich tatsächlich aus unserer Teamerfahrung, kann ich sagen, das kann man sich alles spielerisch erarbeiten, aber man muss eben frei sein im Kopf und keine Bedenken haben, sondern einfach mal spielen und ausprobieren. Aber um das zu können, da bin ich wieder bei den Berufsschulen oder bei den Ausbildungsunternehmen, müssen die Möglichkeiten dafür da sein. Ich muss Copilot, ChatGPT und wie sie alle heißen, nutzen können. Die müssen vorhanden sein. Ich muss in der Ausbildung die Zeit haben, mit den Systemen zu spielen. Braucht sicher auch jemand, der Impulse gibt, aber eben auch, also wie ich schon gesagt habe, aus unserer Erfahrung ist es halt so eine spielerische Geschichte. Man kann sich viele Themen selbst erarbeiten und ist am Ende total fasziniert, was jetzt schon geht und in Zukunft noch viel mehr gehen wird. Und da kann die KI auch wirklich sehr, sehr unterstützen. Und das größte Bedenken, und ich glaube, da müssen wir uns auch frei machen, das ist ja immer, die KI wird uns irgendwann ersetzen. Ich glaube nicht. Natürlich geht die KI in Bereiche der Logistik, wo dann vielleicht der Mensch obsolet ist. Aber dafür gibt es dann wieder andere Bereiche, wo man reingeht. Also für mich so ein Paradebeispiel bei künstlicher Intelligenz und Digitalisierung, komme ja irgendwo auf das Thema autonom fahrender LKW, wo wir jetzt, ist ein bisschen ein anderes Thema, aber BKF-Azubis, potenzielle BKF-Azubis, also Berufskraftfahrer zu uns kommen und sagen, macht es überhaupt nur Sinn, den Job zu lernen? In 3 Jahren fahren alle LKW autonom. Und da kann man nur sagen, erstmal werden die nicht in 3 Jahren autonom fahren. Und das Berufsbild wird sich dahingehend ändern, dass manche Dinge eben der LKW macht, aber es gibt nur ganz viele Dinge drumherum, die dann der Fahrer eben intensiver macht. Da gibt's ja auch so Geschichten, gerade bei kleineren Unternehmen, dass der LKW dann auf bestimmten Strecken fährt und man selbst macht dann parallel die Dispo, während man als Fahrer nicht gefordert ist. Also da gibt es ja genügend Ideen und das lässt sich auf viele Bereiche der Logistik ausdehnen. Also ja, aber wir müssen den Leuten die Möglichkeit dazu geben. Das betrifft aus meiner Sicht übrigens nicht nur die Azubis, egal ob jetzt mit oder ohne Studium, dual oder nicht. Es betrifft alle Mitarbeiter. Man muss den Leuten die Angst nehmen und die Möglichkeit geben, damit spielerisch zu lernen.
Ja, in der Tat stellt sich für mich die Frage, ob durch den Einsatz von KI, Digitalisierung zwar bestimmte Jobprofile wegfallen, aber eben neue, andere und womöglich attraktivere entstehen, die dann insgesamt zu, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, zu Lösungen führen, die wir heute noch gar nicht sehen, beziehungsweise die für uns momentan aktuell einfach nur Fragestellungen sind, die wir noch nicht beantworten können. Das halte ich für eine spannende Entwicklung, die wir sicherlich sehen werden in den kommenden Jahren, wie es dann am Ende ausgeht. Du hattest aber auch gesagt, eben Unternehmen müssen den Rahmen schaffen, um die Jugendlichen an neue Themen heranzuführen. Was können denn Unternehmen ganz gezielt machen und ja sicherstellen, dass Auszubildende optimal gefördert werden, auch abseits von KI und Digitalisierung, einfach grundsätzlich in ihren Aufgaben, die sie übertragen bekommen?
Ich sag mal, die Logistik ist ja immer noch was zwischen Menschen passiert. Und ich komme jetzt wieder auf unsere Wettbewerbe oder aus die Erfahrungen, die wir aus diesen Wettbewerben gewonnen haben. Hinter diesen erfolgreichen Auszubildenden, die bei uns auf der Bühne stehen und bis zu 5.000 Euro Preisgeld bekommen, steht ausnahmslos ein Ausbildungsleiter oder eine Ausbildungsleiterin, die mit hohem Engagement diese jungen Menschen betreut, an die Hand nimmt, teilweise ja motiviert und sagt, ja, nimm an solchen Dingen teil, befass dich damit, lies Fachmagazine, schau im Internet, was du findest. Also du brauchst im Unternehmen jemand, ja, der, wie ich schon gesagt habe, der die Menschen an der Hand nimmt, denen Hilfestellung gibt, die fallweise in die richtige Richtung schubst, wenn sie es selber nicht machen. Das ist für mich das A und O. Und die Unternehmen, die beim Thema Personal gut aufgestellt sind, die also motivierte Azubis haben, die auch durchaus keine Probleme haben, Berufskraftfahrer zu finden, das sind immer Unternehmen, die sich um ihre Leute kümmern. Das ist jetzt so ein Allgemeinplatz, aber es gibt halt leider auch ganz, ganz viele Unternehmen, die das nicht in dem richtigen Maße tun und dann funktioniert es auch nicht. Also wenn man dahinter schaut, dann gibt es immer irgendjemand, der dort einfach, ja, so eine Art Kindermädchen ist, der die Leute an die Hand nimmt und sagt, das sind die Möglichkeiten, probier dich aus. Das ist für mich das A und O.
Siehst du da besonderes Defizit möglicherweise bei eher kleineren Unternehmen? Weil wenn ich jetzt wieder an euren Best Azubi Award eben denke, sind es ja doch oft die Gewinner aus eher den größeren Unternehmen, die da vertreten sind. Ist da nur einfach der Auszubildendenpool einfach ein größerer und deswegen sehen wir da mehr Gewinner? Oder hast du das Gefühl, dass die eben halt ganz anders an das Thema Ausbildung herangehen und auch andere Dinge anbieten? Und wenn ja, was könnten kleinere Unternehmen vielleicht davon lernen?
Also ich muss dir leider recht geben, die Gewinner spiegeln mehrheitlich tatsächlich das Engagement im Unternehmen wider. Aber um auf deine Frage konkret zu antworten, was die kleineren Unternehmen meines Erachtens zu wenig nutzen, die könnten viel mehr kooperieren. Also natürlich habe ich als Einzelunternehmen Probleme, einen Auszubildenden in eine duale Ausbildung zu stecken oder dem die duale Ausbildung zu ermöglichen. Zunächst mal. Wenn ich ein kleines Unternehmen habe, dann habe ich gar nicht die Bandbreite, dass ich dem was im Prinzip in allen Bereichen was erzählen kann, dass ich ihn in allen Bereichen einsetzen kann. Aber die Unternehmen müssen, übrigens nicht nur im Ausbildungsbereich, sondern ich glaube generell, müssen diese kleineren Unternehmen an einen Punkt kommen, wo sie mehr kooperieren. Man muss da einfach, ich kenne die Branche jetzt seit 60 Jahren und weiß, dass, jetzt habe ich verraten, wie alt ich bin.
Unter 50.
Genau. Also ich kenne die Branche schon sehr, sehr lange und kenne auch dieses latente Konkurrenzdenken, das es da immer gibt. Und das muss man überwinden. Das muss man in vielen Bereichen überwinden, aber eben auch im Bereich der Ausbildung. Wenn ich mehrere kleinere Unternehmen habe, der eine macht Tanktransporte, der andere Autotransport, der dritte macht was weiß ich, Sammelgut. Wenn die sich zusammentun und einen Pool an Azubis haben, dann kann man die ja mal austauschen. Es gibt übrigens sowas etabliert beim Gesamtverband Niedersachsen, beim GVN. Das Ganze läuft unter dem schönen Namen OPA. Jetzt muss ich allerdings gestehen, ich weiß nicht mehr, für was OPA steht, aber es ist wieder OPA. Da gibt's den Hajo Agener, der sich genau des Themas angenommen hat und der kleinere Unternehmen zusammengebracht hat und Wege und Möglichkeiten eröffnet hat, wie man auch als kleineres Unternehmen mit einem Pool an Azubis, die man austauscht, wirklich erfolgreich ausbilden kann. Das ist super interessant für die Leute, weil sie eben dann vom einen Unternehmen zum nächsten wechseln. Das heißt, die Bandbreite der Logistik mitbekommen. Es motiviert auch. Und es ist dann auch wieder das, was ich vorher schon gesagt habe. Wenn du in unterschiedlichen Bereichen tätig bist, dann findest du für dich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den, der dir am besten gefällt. Und da stürzt du dich drauf. Und dann ist es gut für dich und dann ist es gut für deinen Chef. Also solche Dinge muss man viel mehr kultivieren und pflegen, dieses über den Tellerrand rausschauen und dieses Konkurrenzdenken ein bisschen ablegen.
Machen denn die Unternehmen, die da jetzt sich zusammengeschlossen haben, auch gemeinsame Werbung dafür? Werben die gemeinsam Auszubildende? Und wenn ja, weißt du, inwieweit da auch Dinge wie Social Media eine Rolle spielen und wie weit das genutzt wird?
Also die machen sehr viele Dinge miteinander. Gerade solche, die sich schon zusammengeschlossen haben, die gehen dann auch auf entsprechende Berufsmessen, wo man die potenziellen Interessenten für solche Ausbildungsberufe findet. Die gehen auch in Schulen, also die gehen ganz gezielt in wenn wir jetzt im Ausbildungsbereich bleiben, in Abschlussklassen von Mittelschulen oder von Realschulen, stellen sich vor oder gehen auch ganz gezielt dann zum Direktor und sagen, gib uns doch mal im Rahmen eines Berufsbildungstages, gibt es ja bei vielen Schulen auch die Möglichkeit, uns zu präsentieren. Das wird genutzt. Mittlerweile haben die Verbände auch angefangen, mehr solche Dinge zu machen. Also wir haben jetzt zum Beispiel in München, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vor dem Jahreswechsel noch im Olympiapark Tag der Logistik gemacht, wo die LBS, LBT, Busverband, alle dabei waren, wo wir uns, ich habe den Event moderiert, wo wir uns als Branche gezeigt haben und wo wir sehr guten Zuspruch von den jungen Menschen bekommen haben. Wir haben tatsächlich nur das Glück gehabt, dass parallel ein Konzert war und ganz, ganz viele Youngsters da waren, die wollten sie eigentlich nur die Zeit vertreiben, bis das Konzert anfing und haben dann geschaut, oh, da stehen ja ganz viele LKW und Busse und da labert jemand auf der Bühne. Die kamen dann alle vorbei und war bei vielen so, ja, wie, was macht sie eigentlich? Und als die Unternehmer, die dann beteiligt waren, so mal erzählt haben, was wir als Logistik bieten können. Ich glaube schon, ein paar waren dabei, die gesagt haben, das ist durchaus interessant, kann man sich mal überlegen. Also solche Dinge müssen wir mehr tun. Und dann nur zum Stichwort Social Media. Ganz klar läuft der Kontakt zu den jungen Menschen über die üblichen Plattformen, also YouTube, TikTok, Facebook. Gut, man kann jetzt über die Plattformen denken, wie man will und über deren Besitzer, aber das ist halt nicht unser Thema. Aber darüber läuft's. Darüber kann man die Leute motivieren, kann man sie vorstellen, kann man mal einen ersten Geschmack vermitteln oder kann die in das Thema Logistik reinziehen. Also das muss man eigentlich als Unternehmen, das Auszubildende sucht, muss man irgendwo in einem sozialen Netzwerk unterwegs sein. Und idealerweise holt man sich auch jemanden, der weiß, wie diese Mechanismen funktionieren. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wenn man auf TikTok was macht, dann lässt man das am besten andere junge Menschen machen. Dann kommt aber was Gutes raus und dann hat man Erfolg damit. Also ist bei uns auch nichts anders. Wir beschäftigen Werkstudenten unter anderem auch für solche Themen, aber die kriegen wir auch über Social Media Auftritte. Und das müssen Transport- und Logistikunternehmen auch machen. Wobei die Großen, die haben das ja alles, aber die Kleinen müssen da auch noch drauf. So, ich meine, der durchschnittliche Logistikunternehmer in Deutschland, der hat irgendwie 10 LKW. Bei dem steht natürlich jetzt der Auftritt auf X oder nicht im Vordergrund, aber trotzdem, ohne geht's eigentlich gar nicht mehr.
Ja, gerade für die Unternehmen natürlich ist es auch besonders herausfordernd, dann die ausreichende Aufmerksamkeit zu erzielen und neue Leute zu gewinnen. Siehst du da vielleicht genau bei diesen Social-Media-Kanälen auch die Chance, speziell ausländische Fachkräfte anzusprechen durch Videos in unterschiedlichen Sprachen? Machen das schon Unternehmen oder gibt es andere Strategien, um diesen Fachkräftepool noch besser zu erreichen?
Also tatsächlich ist mir jetzt oder sind mir keine Social-Media-Auftritte bekannt in anderen Sprachen, wobei ich nicht ausschließen möchte, dass es so etwas gibt. Also wenn uns jemand zuhört und mir da den entscheidenden Tipp geben kann, dann gerne.
Super.
Aber da wüsste ich jetzt noch nichts. Aber das Thema ausländische Arbeitskräfte, das ist schwierig. Also wir haben ja viele ausländische Arbeitskräfte in der Logistik, die teilweise schon da sind oder ins Land kommen und aus diversen Erfahrungen weiß ich, dass sowas nur funktioniert, dass wir auch wieder beim Thema kümmern. So jemanden fürs eigene Unternehmen zu begeistern, ist das eine. Aber wenn er denn wirklich da bleiben soll, dann muss ich mich kümmern. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass er eine Unterkunft hat. Ich muss idealerweise dafür sorgen, dass er die Sprache lernt. Ich muss ihm unterstützen bei Behördengängen, weil wenn jemand länger im Land ist, dann bleibt das nicht aus. Der braucht, muss vielleicht seinen Führerschein umschreiben und. Also diese ganzen vielen kleinen Dinge, die dann im Laufe der Zeit passieren oder passieren müssen, da muss ich ihn an die Hand nehmen. Es gab immer wieder mal Ansätze, aus dem EU-Ausland Menschen zu uns zu bringen, aus Spanien oder aus den osteuropäischen Ländern. Und wenn man nicht das Komplettpaket anbietet, also mit Wohnung, mit Hilfe bei sozialen Dingen, dann war es immer zum Scheitern verurteilt. Wir haben Unternehmen, die das machen, große Unternehmen, und die stellen aber dann auch die Wohnung zur Verfügung. Mhm. Die haben quasi so, soll man sagen, einen Sozialbetreuer, der sich um Behördengänge kümmert und um Unterstützung kommt. Dann kann es funktionieren. Wenn man das nicht macht, dann ist es eher schwierig.
Wir gucken nochmal ein paar Jahre in die Zukunft. Welche Trends würdest du sagen, neben den vielleicht schon angesprochenen Themen Digitalisierung, KI, siehst du in der Logistikausbildung in den kommenden Jahren aufkommen, vielleicht aber auch Herausforderungen?
Also was uns massiv beschäftigen wird, das ist das ganze Thema Dekarbonisierung der Logistik. also ich sage mal platt das Umweltthema, das wir forcieren müssen und wo wir zugegeben auch, naja, ein Teil des Problems sind. Das muss man ganz offen sagen. Nur es fährt ja andererseits kein LKW zum Spaß durch die Gegend, sondern da sind ja irgendwelche Waren drauf, die irgendjemand bestellt hat oder haben möchte. Nichtsdestotrotz, das ist ein Thema Elektrifizierung des LKWs, geht natürlich auch weiter, Binnenschiff, umweltfreundliche Antriebe, Seeschiff, Flieger. Also wir haben im Prinzip, jeder Verkehrsträger hat da seine Hausaufgaben zu machen, auch die Bahn, die ja Frühgüterverkehr nur mit Dieselloks macht. Da wird sich was ändern und dann ist eben für mich immer die Frage, was ändert sich durch den Einsatz der neuen Antriebstechniken in den verschiedenen Verkehrsträgern? Nur ein Beispiel. Wenn wir einen elektrisch angetriebenen LKW haben, der dann vielleicht 500 Kilometer Reichweite hat, in der Pause nachgeladen wird, kann ich den dann trotzdem genauso einsetzen, wie ich jetzt einen Diesel-LKW einsetze? Oder muss ich das anders machen? Also es gibt ja schon so Ansätze, so ein E-Fahrzeug kostet 2,5-mal so viel wie ein Diesel-LKW. Kann ich mir dann noch erlauben, dass ein Fahrer da drauf sitzt, der fährt und dann steht dieses Auto wieder 12 Stunden? Oder muss ich mir irgendwelche Stafetten, Begegnungsverkehre etc. einfallen lassen? Dann in Kombination mit der Ladeinfrastruktur und mehreren Fahrern, dass so ein Fahrzeug einfach effizienter eingesetzt werden kann. Und diese Themen betreffen auch die anderen Verkehrsträger. Also das ist noch eine Herausforderung. Und was wir auch forcieren müssen, jetzt machen wir ja bei uns im Haus eben verkehrsträgerübergreifend Magazine, aber da müssen wir besser werden. Wir müssen Straße und Binnenschiff, gegebenenfalls Flugzeug früh besser verzahnen, müssen uns viel mehr Gedanken machen, welche Art von Transport ist am umweltfreundlichsten und am effizientesten, müssen da vielleicht auch ein bisschen von diesen zeitlichen Restriktionen runter, also weg vom Just-in-Time, Just-in-Sequence-Verkehr, um vielleicht auch mal die Bahn nutzen zu können, die dann einen Tag länger braucht. Also das sind aus meiner Sicht die Herausforderungen, die uns die nächsten Jahre ja fordern werden.
Du hast das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Glaubst du, es gibt da gute Ansätze, das in die duale Ausbildung als Ziel zu integrieren? Kann man das bewerkstelligen als Unternehmen? Und wenn ja, was sollte man tun?
Ich sag mal, muss man. Und ja, Voraussetzung ist erstmal zu lehren, welche Möglichkeiten das es gibt und wie man sie am sinnvollsten nutzen kann. Und dann das, was ich eben gerade schon gesagt hat, eine verkehrsträgerübergreifende Logistik, den Leuten beizubringen, dass es nur was anderes gibt als einen LKW, je nachdem, oder was anderes als einen Zug, sondern dass das gesamte System ja zusammen denken muss. Und dass ich dann immer einen Ansatz brauche, wie ist es am umweltfreundlichsten und dabei trotzdem nur am zeiteffizientesten?
Die Logistik mal in der Gesamtheit betrachtest, was würdest du dir wünschen für die nächsten Jahre? Wie sollte sich die Logistik entwickeln und wohin?
Ein Wunschkonzert. Wo sollte sich die? Also Fakt ist auf jeden Fall, wenn wir die Zahlen anschauen, jetzt lassen wir mal so die kleine wirtschaftliche Delle, die wir gerade in Deutschland und Europa haben, weg, sondern gehen wir davon aus, im nächsten Jahr oder in diesem Jahr starten wir alle nochmal durch. Ja, was wünsche ich mir da? Ich meine, ich wünsche mir im Sinne meiner Kinder und meiner Enkel, die es noch nicht gibt, aber die hoffentlich irgendwann kommen, tatsächlich, dass wir das Ganze dekarbonisiert, CO2-frei oder schadstofffrei hinbekommen. Vielleicht auch selbstkritisch fragen, welche Transporte nicht sein müssen, nicht unbedingt sein müssen. Ich glaube, da jeder, der uns zuhört, dem werden das Joghurtbecher-Beispiel und das Krabbenpool-Beispiel, kennen wir ja alle, dem werden Dinge einfallen, was man lassen kann. Ich glaube, da sind wir in der Verantwortung, uns wirklich zu überlegen, was wir lassen können. Und ansonsten wünsche ich mir, dass wir das ja umweltfreundlich hinbekommen und für die Beteiligten gut hinbekommen, dass Fahrer wieder ordentliche Zustände haben. Das wäre ein Thema für einen eigenen Podcast.
Das
Parkplatznot etc. Also die Jungs, die tun mir teilweise so leid, das sind echt wie Nomaden. Das müssen wir dringend ändern. Also da gibt es halt Punkte, wo Logistik dann wieder menschlicher werden muss für manche Beteiligte.
Ja, auch das geht nur gemeinsam und da müssen Initiativen entstehen und gemeinsame Zielsetzungen entwickelt werden. Gibt es irgendeine spannende, lustige Anekdote, die dir einfällt, die du hier preisgeben möchtest, die wir in den letzten Jahren irgendwie passiert ist und die dir jetzt in den Sinn kommt?
Die eine einzige Anekdote gibt es eigentlich nicht, was mir an meinem Job einfach wahnsinnig gut gefällt. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, sehr viele engagierte Menschen kennengelernt. Und was mir immer besonders imponiert hat, da konnte ich jetzt nicht einen rausgreifen, bin mit vielen Transport- und Logistikunternehmen mittlerweile sogar persönlich befreundet. Und das ist eigentlich das, was mich immer motiviert hat, in dieser Branche zu bleiben. Die Gespräche, die man führt, das Engagement, das da kommt und das immer wieder trotz größter Schwierigkeiten einen Weg zu suchen, wie es funktioniert. Beispiel die Pandemie, die ja jetzt Gott sei Dank schon wieder länger vorbei ist, wo am Anfang alles ganz schrecklich war und Transport und Logistik bricht zusammen und wir haben keine Fahrer mehr und. Es gibt da trotzdem nur so ein Grundverständnis, wir schaffen das. Das ist jetzt ein Merkel-Satz, glaube ich, aber gut, in einem anderen Zusammenhang schaffen wir das. Und wir haben es ja bis jetzt immer geschafft. Ich kenne die Jungs zwar und Mädels haben wir mittlerweile früh Unternehmerinnen dabei, Fahrerinnen dabei. Gejammert wird immer, aber am Ende des Tages gab es immer eine Lösung und einen Weg, wie es weitergeht. Und ich glaube, in dem Gedanken, das ist das, was mir Spaß macht. Anekdote habe ich jetzt tatsächlich keine, aber das ist das, was mich motiviert und warum ich immer dabei geblieben bin, bis heute.
Ja, die Logistik ist und bleibt einfach die Problemlöserindustrie.
Genau.
Und dass dieses in Netzwerken denken, das führt uns dazu, dass Menschen zusammenkommen, Menschen Lösungen entwickeln gemeinsam und das macht es eben spannend. Aber Menschen kommen zusammen, worauf freust du dich am meisten, wenn du an die Transportlogistik denkst und den Moment, wenn sich die Drehkreuze öffnen und die Menschen die Messehalle betreten?
An die Gespräche, an die neuen Menschen, die ich wieder kennenlerne. Ich freue mich auch, aber vorher schon gesagt, ich habe ja wieder mein Steckenpferd-Thema, über das ich referieren darf. Und wir haben ja noch ein paar Aktionen rund um die Transportlogistik geplant. Es gibt ja quasi eine Gegenveranstaltung. Du kommst ja auch zu mir im Podcast, allerdings genau, nicht ins Studio, sondern in den LKW.
Das wird
also
spannend.
Unser Logistiktaxi. Ich hoffe, das wird spannend und ich bin sicher, es wird gut. Aber im Endeffekt sind es die Gespräche, der Austausch, die Ideen, die kommuniziert werden und auch die Lösungen, die man wieder mitbekommt für die diversen Probleme, die es so gibt.
Ja, besser kann man es nicht sagen. Vielen Dank, Gerhard, für deine Zeit heute, für das Gespräch heute, den Input und die Lösungsideen, die du den Hörerinnen und Hörern mitgegeben hast. Ich freue mich, wenn wir uns dann hier in München in den Hallen der Transportlogistik wiedersehen. Vielen Dank für deine Zeit heute.
Gerne, da freue ich mich auch. Hat Spaß gemacht.
Das war's für heute bei Transportlogistik Hörbar. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Weitere Infos zur Episode finden Sie in den Shownotes. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein für weitere spannende Einblicke hinter die Kulissen der Messe und aus der Welt der Logistik. Abonnieren Sie unseren Podcast, folgen Sie uns auf Social Media und sichern Sie sich Ihr Ticket auf transportlogistik.de. Wir hören uns!